Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde. Schönen guten Morgen. Mal Partner, mal Gegner. Putin und Erdogan verhandeln über Idlib. Was davon zu erwarten ist, ein Thema in dieser Sendung. Außerdem die Qual nach der Wahl. Die Slowakei steht vor einer schwierigen Regierungsbildung und Frauenmorde in Frankreich. Wie Prävention vor Gewalt schützen kann. Heute Freund, morgen Feind. Es ist keine kontinuierliche Beziehung, die die Türkei unter Präsident Erdogan und Russland unter Präsident Putin miteinander pflegen. Einerseits zelebrieren die beiden Staatschefs eine Art Männerfreundschaft und schließen fleißig Geschäfte ihrer beiden Länder ab. Andererseits lassen sie ihre Armeen gegeneinander kämpfen. In Syrien, im Krieg um die Provinz Idlib. Weil dort die Gewalt eskaliert, flüchten scharenweise Menschen Richtung Türkei, die wiederum ihre Grenze nach Griechenland geöffnet hat. Zeigt also, die volatile Putin-Erdogan-Beziehung, sie hat auch Folgen für Europa. Und von hier aus kommt der deutliche wie dramatische Appell an Russland und an die Türkei, ihre Feindschaft in Idlib zu begraben, die humanitäre Katastrophe nicht noch größer werden zu lassen und beispielsweise einer internationalen Schutzzone zuzustimmen. Heute treffen sich Putin und Erdogan zu Verhandlungen in Moskau. Ob es für Idlib helfen kann, dass die Türkei und Russland an anderer Stelle Partner sind, dieser Frage ist Thilko Gries für uns nachgegangen.
Mehrere tausend Zuschauer füllen eine Festhalle und hinter der Bühne sind auf sehr großen Displays Bilder russisch-türkischer Eintracht zu sehen. Die Präsidenten beider Länder, Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin, eröffnen Anfang Januar in Istanbul die Gaspipeline Turk Stream, durch die Russland Erdgas aus Sibirien durch das Schwarze Meer in die Türkei pumpt. Der Gast aus Moskau wendet sich persönlich an den Gastgeber. Wir leben gemeinsam in einer schwierigen Welt und leider beobachten wir in der Region, in der wir uns befinden, ernste Tendenzen einer Verschärfung der Situation. Dabei demonstrieren die Türkei und Russland, sie sind ein Beispiel der Zusammenarbeit zum Wohle unserer Völker und der Völker ganz Europas, der ganzen Welt. Ich bin überzeugt, dass wir so auch in der Zukunft agieren und weitere Erfolge erzielen werden. Wenig später drehen Putin und Erdogan gemeinsam einen großen roten Gashahn auf. Ökonomisch ist es wie beim Gas auch in anderen Branchen. Russland tritt als Lieferant auf, die Türkei als Importeur. Die Handelsbilanz fällt deutlich zugunsten Moskaus aus. Neben der Pipeline betreiben beide Seiten strategische Projekte, die sie über lange Jahre und Jahrzehnte aneinander binden. Der Bau eines Atomkraftwerks und Waffenlieferungen. Aus russischen Waffenfabriken hat die Türkei im vergangenen Jahr das Flugabwehrsystem S-400 erhalten, das als eines der weltweit effektivsten gilt. Bei einer Flug- und Waffenschau, die im vergangenen August im Moskauer Umland stattfand, interessierte sich Erdogan für Hubschrauber und den Tarnkappen-Kampfjet Su-57, ohne aber ein Geschäft abzuschließen. Die Verhandlungen über Idlib weisen, ähnlich wie die Handelsbilanz, nun ein Gefälle auf. Russland hatte einem direkten Treffen, das Erdogan mehrfach öffentlich gefordert hatte, zunächst lange nicht zugestimmt. Der Termin wurde erst nach dem nächtlichen Bombardement, bei dem mehr als 30 türkische Soldaten getötet wurden, festgezurrt. Dem Vernehmen nach drang der Kreml jedoch darauf, dass das Treffen in Moskau und ohne Vermittlung zum Beispiel durch die Bundeskanzlerin stattfindet. Dabei ist in den vergangenen Wochen schon viel auf unteren Ebenen miteinander verhandelt worden. Delegationen flogen zwischen Ankara und Moskau hin und her. Und die Militärs beider Länder stehen täglich miteinander in Kontakt. Alexander Kuznetsov vom Institut für Prognosen und politische Regulierung in Moskau. Nach geleakten Informationen gab es von russischer Seite eine Reihe von Vorschlägen, die Region um Idlib 3 zu teilen. Die Türkei würde zustimmen, dass die syrische Armee einige Gebiete eingenommen hat. Im Norden würde eine Zone für die Türkei abgetrennt, 15 bis 20 Kilometer, und dazwischen eine Pufferzone unter der Kontrolle der russischen Militärpolizei. Russland also zeigt sich bestrebt, den Einfluss der Türkei zu begrenzen und stellt sich hinter seinen Verbündeten Syrien. Differenzen, sollte es sie zwischen Moskau und Damaskus geben, dringen ohnehin seit Jahren so gut wie nie nach außen. Die Armee von Bashar al-Assad befinde sich im Recht, wenn sie im eigenen Land gegen Terroristen in und um Idlib vorgehe, wird in Moskau immer wieder argumentiert. Terroristen sind in dieser Perspektive einheitlich all jene, die nicht für Assad kämpfen. Alexander Kuznetsov. Dort dominieren tatsächlich vor allem Terroristen. Das ist natürlich sehr gefährlich, ein so großes Territorium unter der Kontrolle solcher Leute zu belassen. Das Stichwort Terroristen bildet außerdem die Verbindung zu einem zweiten Konflikt zwischen der Türkei und Russland, der sich in Libyen abspielt. Dort unterstützen beide Länder unterschiedliche Seiten. Die russische Führung hat mehrfach angeprangert, die Türkei lasse aus der Region Idlib Extremisten nach Libyen ziehen. Dies zu unterbinden, zählt deswegen ebenfalls zu den Zielen, die Moskau verfolgt. Kaum ein Beobachter in der russischen Hauptstadt erwartet für heute eine große Lösung. Realistischer ist zunächst vielleicht ein Waffenstillstand. Und nichts, was den türkischen Präsidenten das Gesicht gänzlich verlieren ließe.
Verhandlungen in Moskau über Idlib. Thilko Gries berichtete. Vor knapp einer Woche haben die Menschen in der Slowakei ein neues Parlament gewählt und es war ein Mord, der den Ausgang dieser Wahl mitbestimmt hat. Vor 2 Jahren war der bekannte slowakische Journalist Jan Kuciak erschossen worden. Er hatte vor allem über die viele Korruption im Land berichtet und nun hat die Partei eine Wahl gewonnen, die vor allem mit der Bekämpfung Korruption für sich geworben hat. Der Name der Partei Olano, zu Deutsch gewöhnliche Leute und unabhängige Persönlichkeiten. Bisher war Olano in der Opposition, jetzt ist Parteichef Igor Matovič mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Und wir wollen besprechen, was das für die Slowakei bedeutet und machen das mit unserem Korrespondenten in der Region, mit Peter Lange. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Herr Lange, wofür stehen denn Olano und Ihr Chef Matovič außer für Korruptionsbekämpfung?
Also Igor Matovič ist Unternehmer. Er hat sein Geld mit einer landesweiten Kette von kostenlosen Anzeigenblättern gemacht. Und 2010 ist er in die Politik gegangen, zuerst mit einer Bürgerinitiative und hat auf der Liste der neoliberalen SAS kandidiert. Es gab dann einen großen Konflikt und Streit und 2011 hat er dann die Olano als Partei registrieren lassen. Die hat nur 45 Mitglieder. Es ist im Grunde eine lose Wahlplattform im Internet, offen für alle. Da tummeln sich Linksliberale bis extrem Konservative. Und auch wenn es nominell ein Programm gibt, da stehen auch Sozialreformen drin, es ist im Grunde eine One-Man-Show mit einem Thema, Kampf gegen Korruption. Das ist Matovičs großes Thema. Er gilt als persönlich ziemlich unberechenbar. Er ist sehr direkt, manchmal vulgär. Er nimmt nie ein Blatt vor den Mund und ist, gelinde gesagt, sehr konfliktfähig. Aber das macht eben gerade sein Charisma aus. Und deswegen hat er wohl auch diese Wahl gewonnen.
Und wie soll seine Koalition aussehen?
Er hat im Grunde 2 Optionen. Das erste ist eine 4-Parteien-Koalition, das heißt Olano plus Smerodina, das ist die Familienpartei, eine sehr konservative Partei. Dazu die neoliberale SAS und die Partei für die Menschen von Ex-Präsident Kiska, die ist eher liberal-konservativ. Die hätte 95 Mandate und damit auch eine verfassungsändernde Mehrheit. Kiska ist aber für ein Dreierbündnis ohne dieses Smerodina. Die hätte immer noch eine knappe absolute Mehrheit im Parlament. Inhaltlich ist der Abstand dieser 4 Parteien enorm. Erschwerend hinzu kommt das Ego der Parteichefs. Kiska zum Beispiel, der Ex-Präsident, wäre mit seiner Partei in diesem Viererbündnis der kleinste Partner. Der müsste sich entsprechend ein- oder unterordnen und das hat er sich ganz gewiss anders vorgestellt.
Und kann diese Koalition verwirklichen, was sich viele Menschen in der Slowakei nach dem Kuciak-Mord jetzt erhoffen, nämlich eine komplett neue politische Kultur?
Ja, das ist ein großes Thema und da mache ich mal ein Fragezeichen. Politische Kulturen ändern sich ja nicht innerhalb von ein paar Jahren. Da gibt es sehr viel tiefer liegende sozialpsychologische Faktoren, die mitwirken, wie die Gesellschaft zum Beispiel die Bedeutung der Familie sieht. Das ist in der Slowakei ganz wichtig, welche Rolle der Staat haben soll, welches Verständnis es gibt von Demokratie und Gewaltenteilung. Also im besten Fall kann diese Koalition die rechtlichen und die institutionellen Voraussetzungen dafür schaffen, dass Polizei und Justiz reformiert werden und dass die Skandale, die vielen in der Slowakei aus der Vergangenheit, mal juristisch aufgeklärt werden. Was die Gegenwart antrifft, da gibt es jetzt schon viele Gesetze, die vieles von dem unterbinden, was früher möglich war. Zum Beispiel ein öffentliches Ausschreibungsregister. Firmen, die sich um Aufträge bewerben, werden dort genannt und auch mit ihren Angeboten. Es gibt ein sehr weitreichendes Informationsfreiheitsgesetz für die Medien. Da hat sich schon viel getan. Aber da gibt es eben immer noch diese Schatten aus der Vergangenheit und darum geht es im Grunde.
Korruption und Transparenz sind ja das eine. Das andere ist so die politische Richtung, in die sich ein Land bewegt. Kann man das für die Slowakei voraussagen, nach rechts, nach links, oder kann man das einfach nicht so genau sagen, wohin sich das Land entwickeln wird jetzt?
Also der Wunsch nach einem politischen Wechsel, der war unüberhörbar seit dem Mord an Jan Kuciak. Die Menschen in der Slowakei hatten jetzt im Grunde die Wahl, einerseits liberale, neue demokratische Parteien mit Programm, aber sagen wir es so, ohne überzeugende Köpfe, oder eine populistische, demokratieskeptische Partei ohne Programm, aber mit einem charismatischen Kopf. Und es war schon zu merken, dass das Momentum der Wahl von Susanna Čaputová vorbei war. Die Zersplitterung der Liberalen war auch ein Handicap. Und die Mehrheit hat sich dann für Matovič entschieden. Und der hat damit im Grunde den Protest von demokratieverdrossenen Wählern aufgefangen, die sonst womöglich zu den Rechtsextremisten von Marian Kotleba gegangen wären. Also unter dem Strich das Wahlergebnis dokumentiert, die Slowakei ist nach wie vor gesellschaftspolitisch konservativ, katholisch, und die Wahl von Čaputová war da eher die Ausnahme, die Regel bestätigt.
Die Staatspräsidentin, die letztes Jahr gewählt worden ist. Jetzt ist die Slowakei international betrachtet ja Teil der Visegrad-Staaten, einer von vier Staaten zusammen mit Polen, Tschechien und Ungarn. Zwischen dieser Gruppe und Westeuropa gibt es Konflikte, zum Beispiel mit Blick auf die Rechtsstaatlichkeit, auf die Übernahme von Flüchtlingen. Wie wird sich die Slowakei international positionieren?
Also Matovič selber hat sich immer gegeben als EU-Freund und NATO-Freund. Da würde sich nichts dran ändern. Was seine möglichen Partner angeht, da sieht das manchmal ein bisschen anders aus. Sie sind sich alle einig in der Frage Migrationspolitik. Sie wollen keine Migranten. Der Einzige, der da ein bisschen eine sanftere Position vertritt, ist Andrej Kiska. Also sie sind außenpolitisch ein unbeschriebenes Blatt. Und das wird man erst sehen, wenn man weiß, wie die Regierung aussieht.
In der Slowakei ist Olano-Chef Matovič mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Was das für die politische Entwicklung des Landes in Osteuropa bedeutet, hat unser Korrespondent Peter Lange eingeschätzt. Vielen Dank dafür. Landesweite Demonstrationen gegen Gewalt an Frauen und ein politisches Paket mit 40 Maßnahmen sind deutliche Zeichen. In Frankreich ist das Thema Femizide in der Gesellschaft angekommen. Wenn Frauen ermordet werden, nur weil sie Frauen sind, das ist unser Thema diese Woche in Europa. Heute, wir berichten darüber aus verschiedenen Ländern. In Frankreich ist ein Pionier im Kampf gegen Gewalt an Frauen ein Departement im Pariser Norden, das als sozialer Brennpunkt bekannt ist. 2002 hat der Regionalrat die sogenannte Beobachtungsstelle für Gewalt an Frauen in diesem Pariser Departement gegründet, deren tagtäglicher Einsatz gilt landesweit in Frankreich als vorbildhaft. Susanne Krause war für uns vor Ort.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue.
Zur Neuauflage der Aktion Jugendliche gegen Sexismus ist ein halbes Dutzend Schulklassen erschienen aus Bobigny und Nachbargemeinden im Pariser Norden. Die 13-, 14-Jährigen rutschen aufgeregt auf ihren Stühlen herum, denn das Treffen findet symbolträchtig im Sitzungssaal des Regionalrats statt. Die Verantwortlichen des Observatoire départemental des violences envers les femmes, der regionalen Beobachtungsstelle für Gewalt an Frauen, wollen den Teenagern vermitteln, dass die Aktion gegen Sexismus ein politischer Akt ist.
Le mythe de la vérité.
Im Video der Kampagne aus dem vergangenen Jahr parodieren Schüler, als Rapper, Cowboy, Superman verkleidet, das Thema Virilität, Männlichkeit. Nun sollen die Teenager im Saal selbst kreativ werden, sagt Observatoire-Mitarbeiterin Carole Barbelan-Biet.
Wir bieten den Jugendlichen Workshops an. Da lernen sie, Poster zu entwerfen, Videoclips zu drehen, Slam-Gedichte oder Bühnensketche zu verfassen. Angeleitet werden sie von Künstlern, die sich gegen Sexismus engagieren. Und die Schulen ziehen mit eigenen Programmen mit.
Seit 13 Jahren veranstaltet die Beobachtungsstelle diese Aktionen mit einem klaren Ziel: erklärt Barbelan Bier.
Wir geben den Teenagern Mittel an die Hand, damit sie zu positiven Helden im Kampf gegen Gewalt an Mädchen und später an jungen Frauen werden.
Derweil sitzt Ernestine Ronay bei einer Tasse Kaffee in ihrem Büro, mehrere Katzensprünge vom Sitzungssaal entfernt. Die Direktorin der regionalen Beobachtungsstelle ist klein und eher rundlich. Kurze Locken umrahmen ihr Gesicht. Doch trotz ihrer 72 Jahre strahlt die Feministin ungebrochenen Kampfgeist aus.
Unsere Einrichtung funktioniert auf Basis einer Partnerschaft zwischen mehreren Institutionen. Dazu zählen die hiesigen staatlichen Einrichtungen wie Polizei, Justiz, Gesundheitswesen, Schule, die regionalen Sozialdienste sowie Vereine.
Ronays Blick schweift kurz ab. Nur durch die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Institutionen konnten entsprechende Erfolge erzielt werden, sagt sie.
Bei uns sind alle Partner gleichgestellt. Jeder bringt das Seine ein, damit wir uns gemeinsam ein Bild von der hiesigen Gewaltlage machen und Gegenmaßnahmen ergreifen können. Wir haben hier mit Werkzeugen experimentiert, die seither andernorts übernommen wurden.
Die Beobachtungsstelle hat im Departement für Polizisten, Richter, Staatsanwälte Schulungen zum Umgang mit Opfern häuslicher Gewalt eingeführt. Die Leitidee: Null Toleranz gegenüber Partnerschaftsgewalt. Das führte am hiesigen Gerichtshof zum Umdenken. Die Richter verpflichten nun gewalttätige Männer zum Tragen einer elektronischen Fußfessel, um sie von ihrer Frau oder Ex-Gefährtin fernzuhalten. Und dem oder derjenigen, der Partnerin oder Partner umgebracht hat, entziehen sie das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder. Allesamt Maßnahmen, die die Regierung nun landesweit umsetzen will. Über Ronays Gesicht huscht ein Lächeln.
Heute zählt unsere Einrichtung landesweit 22 Ableger. Eine weitere entsteht gerade auf Korsika.
Die Direktorin schaut auf ihre Uhr. Sie muss los zu einer Besprechung im Haus. Am Konferenztisch warten schon der Staatsanwalt, eine Richterin, der Gewaltschutzreferent der Polizei, Sozialarbeiter, eine Vertreterin des Frauenhauses. Beim vierteljährlichen Netzwerkaustausch geht es um das sogenannte Telefon für große Bedrohung. Verwaltet wird das Programm vom regionalen Opferhilfeverein SOS Victime 93. Direktor Jérôme Janik blättert in seinen Unterlagen.
Seit das Telefon im Oktober 2009 hier im Departement lanciert wurde, konnten insgesamt 323 Frauen davon profitieren. Aktuell sind 38 Apparate im Einsatz und für 27 weitere Frauen ist ein Notruf-Handy reserviert.
Allesamt Frauen, die ins staatliche Gewaltschutzprogramm aufgenommen worden sind. Kommt Ihnen der Ehemann oder Ex-Gefährte zu nahe, drücken Sie die Notruftaste des speziellen Handys und landen in der Zentrale eines privaten Dienstleisters. Dort hat man die Fallakte jeder Frau vorliegen und kann unmittelbar die Polizei gezielt benachrichtigen. Die Beamten seien rasch zur Stelle, sagt Polizeireferent Dominique Carrez, nach kurzem Blick in die Akte vor ihm.
Ich führe Buch, wie schnell die Polizisten bei einem Notruf am Einsatzort sind. Im Schnitt brauchen sie 2-3 Minuten.
Super, kürzlich waren es noch 10 oder 12 Minuten.
Ernestine Ronay hat sich sichtlich über diese Nachricht gefreut. Ein Lichtblick in ihrem Alltag, der sich zumeist als Sisyphusarbeit darstellt. Dazu zählt auch die Präventionsarbeit mit den Jugendlichen, die lernen sollen, Geschlechterstereotype, sexistische Gewalt zu hinterfragen. Pragmatisch zieht die Chefin der Beobachtungsstelle Bilanz.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob es uns je gelingen wird, die Gewalt wirklich zurückzudrängen. Sicher ist für mich allerdings, unsere Arbeit ermöglicht es den Frauen, Gewalt aufzudecken und sie bietet ihnen und ihren Kindern mehr Schutz.
Gegen Gewalt an Frauen, wie Prävention helfen kann, aus Frankreich der Bericht von Susanne Krause. Morgen geht es in unserer Reportagereihe darum, wie Frauen in Spanien für schärfere Gesetze kämpfen. Damit geht Europa heute für heute zu Ende. Mein Name ist Bastian Rudde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.